Der Titel ist Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Der Wunsch, in Gottes Reich zu gelangen, ist ein erstrebenswertes Ziel. Aber es ist nicht genug. Es gibt noch ein höheres Ziel als dieses. Was sollte das wahre christliche Ziel sein? Die meisten werden vielleicht antworten, mein Ziel ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Hat nicht Christus gesagt, dass dies das Ziel des Christen sein sollte? Er ermahnte uns, gehen wir zur ersten Bibelstelle, Matthäus 6, und lesen wir Vers 33. Ich lese aus verschiedenen Bibeln, ich werde es aber versuchen, sie vorher zu erwähnen. Matthäus 6, Vers 33, ich zitiere aus der Zürcher Bibel. Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden. Hauptsache, wir kommen rein. Aber ist dies Ziel auch zufriedenstellend? Sollten gläubige Christen ein noch höheres Ziel haben? Innerhalb des eigentlichen Ziels, in das Reich Gottes zu kommen, sollten wir mehr anstreben als nur den Eintritt in das Reich Gottes, nur den Zutritt zum Reich Gottes? Oder sollten wir uns damit begnügen, kein höheres Ziel im Reich Gottes anzustreben, als lediglich ein Türhüter zu sein? Was sagte König David? Gehen wir zu Psalm 84 und lesen wir Vers 11. Psalm 84, Vers 11 aus der Lutherbibel. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in den Zelten der Frevler. Meinte David damit, dass er sich damit zufrieden gab, den niedrigsten Platz oder die niedrigste Stellung in Gottes Reich zu suchen? Nein, das ist nicht das, was David sagte oder was er meinte. Er hat nur deutlich gemacht, dass es viel erstrebenswerter ist, ein einfacher Türhüter im Reich Gottes zu sein, als eine höhere Position in dieser Welt, von der manchen meinen, sie sei wertvoll. Er hat nur deutlich gemacht, dass es viel erstrebenswerter ist, ein einfacher Türhüter im Reich Gottes zu sein, als eine höhere Position in dieser Welt einzunehmen. Gottes Wort offenbart deutlich, dass es ihm nicht gefällt, wenn wir nur versuchen, in sein Reich zu kommen. Er möchte, dass wir mit Auszeichnung eintreten. Er hofft, dass wir nach mehr streben, als nur in sein Reich zu kommen. Der Apostel Petrus hat in diesem Punkt sehr deutlich beschrieben. Gehen wir zu 2. Petrus und lesen wir Vers Kapitel 1, die Verse 11, die Verse 10 und 11. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 10 und 11. Ich zitiere aus der Zürcher. Vers 10. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, bemüht euch, bemüht eifrig, anstrengend, gewollt, euch umso mehr eure Berufung und Erwählung zu festigen. Wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Vers 11, denn so wird euch auf vielerlei Weise großmütiger Zugang gewährt werden zur ewigen Herrschaft unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Aber wir finden auch etwas bei dem Apostel Paulus. Gott wird beim Gericht jeden Menschen nach seinen Taten belohnen oder auch nicht. Gehen wir zu Römer 2 und lesen wir die Verse 5 und 6. Römer 2, die Verse 5 und 6, diesmal zitiere ich aus der Neuen Genfer. Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft. Bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht, an dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Vers 6. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Aber wir finden auch etwas im Alten Testament. Gehen wir zu Psalm 62 und lesen wir Vers 13. Psalm 62, Vers 13, wiederum aus der Neuen Genfer. Ja, Herr, und auch die Gnade kommt von dir. Du gibst jedem das, was er für sein Tun verdient. Aber sollten wir Christen mehr als das ewige Leben suchen? Mehr als einen Platz in Gottes Reich? Schauen wir uns an, was der Apostel Paulus schrieb in Römer 2, Vers 7. Gehen wir zurück zu Römer 2 und lesen wir Vers 7. Römer 2, Vers 7 aus der Neuen Genfer. Denen, die unbeirrbar tun, was Gott gut ist, und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Gott verspricht, dass er uns viel mehr als Unsterblichkeit geben wird, mehr als ewiges Leben in seinem Reich. Zusätzlich zum ewigen Leben wird er uns was geben? Schauen wir uns dies an in Vers 10, im gleichen Kapitel, Vers 10. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden jedem gegeben, der tut, was gut ist. Und was ist gut? Das Halten der Gebote. Auch das gilt zunächst für die Juden, nicht nur für Juden. Und gilt ebenso für alle anderen Menschen. Für alle anderen Menschen. Für alle Menschen hier wird keine Ausnahme gemacht. Für alle Menschen. Gottes Wort offenbart unmissverständlich, dass wir nach mehr als dem ewigen Leben streben sollten. Einige werden es in Gottes Reich und Gottes Königreich schaffen, aber keine große Belohnung erhalten, weil sie Gott nicht eifrig, nicht mit all ihrer Kraft und der Fähigkeit gehorchten. Sie haben Gott nicht mit ganzer Hingabe gehorcht, sie haben nicht versucht, einen größeren Lohn in Gottes Reich zu bekommen. Gott möchte, dass wir vollen Lohn erhalten. Lesen wir dies in 2. Johannes, Vers 8. 2. Johannes, Vers 8. Diesmal aus der Menge Bibel. Gebt Acht auf euch selbst, dass ihr nicht das verliert, was ihr durch eure Arbeit bereits erreicht habt, sondern vollen Lohn empfangt. Ja, Gott wird uns nach den tatsächlichen Früchten belohnen, die wir hervorgebracht haben, nach unseren Werken. Bei der Wiederkunft Jesu Christi wird jeder Christ vor ihm stehen, um diesen Lohn persönlich zu empfangen. Schlagen Sie bitte auf 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10. Zweiter Korinther 5, Vers 10. Diesmal aus der Zürcher Bibel. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, damit ein jeder empfange, was seine Taten entspricht, die er zu Lebzeiten getan hat, seien sie gut oder böse. Jesus Christus hat in dem Gleichnis von Sämann offenbart, dass einige überhaupt keine Frucht bringen werden. Andere werden nur 30-fach oder 60-fach tragen. Einige aber werden 100-fach Frucht bringen. Sollten wir uns damit begnügen, 30-fach Frucht zu bringen? Oder das 60-fache, 70, 80, 90? Oder doch lieber das 100-fache? Und Gott damit erfreuen. Denken wir daran, dass Christus verkündet hat, dass es Gottes Wille ist, dass wir nicht 30-fach oder 60-fach, sondern 100-fach Frucht bringen. Schlagen Sie mit mir auf Johannes 15 und lesen wir Vers 8. Johannes 15, Vers 8. Wiederum aus der neuen Genfer. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Aber wie wird Christus uns richten? Wie wird er feststellen, ob wir viel Frucht gebracht haben? Eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Seien wir uns dessen aber absolut sicher. Dieses Gericht, Christi Gericht, wird vollkommen gerecht, wahr und fair sein. Gott offenbart uns in klaren Worten, insbesondere durch die Gleichnisse Christi, wie wir gerichtet werden. Zum Beispiel das Gleichnis von den Talenten in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, welche wir jetzt gleich aufschlagen. Hier offenbart ein Teil der Antwort darauf, wie Christus uns richten wird. Schlagen Sie bitte auf Matthäus 25. Matthäus 25, angefangen in Vers 14. Hier wird über die Talente gesprochen, aber es bezieht sich nicht nur auf Talente, es kann sich auch auf den Heiligen Geist beziehen. Ich zitiere aus der Zürcher Bibel, angefangen mit Vers 14. Es ist wie mit einem, der seinen Knechte rief, bevor er außer Landes ging und ihnen sein Vermögen anvertraute. Und dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jeden nach seinen Fähigkeiten. Und er ging außer Landes. Sogleich machte sich der, der 5 Talente erhalten hatte, auf, handelte damit und gewann 5 dazu. Ebenso gewann der, der die 2 hatte, 2 dazu. Der aber, der das eine erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit, Vers 19, aber kommt der Herr jener Knechte und rechnete mit ihnen ab. Und der, der die 5 Talente erhalten hatte, trat vor und brachte 5 weitere Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir anvertraut, 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Da sagte der Herr zu ihm, recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Da trat auch der mit den 2 Talenten vor und sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben oder anvertraut, 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, Vers 23, recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Vers 24, da kam auch der, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, Ich wusste von dir, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und weil ich mich fürchtete, ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde. Da hast du deine. Da antwortete ihm sein Herr, du böser und fauler Knecht. Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Dann hättest du mein Geld in Wechseln bringen sollen, und ich hätte bei meiner Rückkehr das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihn das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talent hatte. Denn einem, der hat, wird gegeben werden. Und er wird haben im Überfluss. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird heulen und Zähne klappern oder Zähne knirschend sein. Der unnütze Knecht wird nicht nur keinen Lohn empfangen, er wird auch keinen Zutritt erhalten. Dieses Gleichnis zeigt deutlich, dass wir nicht alle mit den gleichen Fähigkeiten geboren wurden. Wir werden nicht alle mit den gleichen Talenten oder mit den Fähigkeiten geboren. Dem einen gab er 5, dem anderen gab er nur 2. Individuell. Sicherlich, manche Menschen sind mit weitaus größeren Talenten und Fähigkeiten, mit größerer geistiger oder körperlicher Geschicklichkeit geboren als andere. Gott erwartet von jedem Einzelnen, dass er das Beste aus dem macht, was ihm gegeben wurde. Das Gleichnis von den Talenten zeigt, dass Gott von jedem von uns erwartet, dass wir unsere Talente auf irgendeine Weise sinnvoll einsetzen, so dass wir zusätzlich zu seinen Talenten, die uns Gott gegeben wurde, weitere Talente hinzugewinnen können. Schließlich, wie wir gelesen haben, rechnete er mit ihnen ab. Demjenigen, dem er 5 Talente gegeben hat, der hat seine Talente verdoppelt. Christus sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Ebenso hatte derjenige, der nur 2 Talente erhalten hatte, seine Talente auch verdoppelt. Und in gleicher Weise sagte der Herr auch zu ihm, recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Haben wir bemerkt, dass Jesus Christus zu jedem dieser fleißigen Diener du bist ein guter und treuer Knecht, sagte. Jeder hatte die ihm gegebenen Talente verdoppelt und jeder wurde vom Herrn dafür gelobt. Aber derjenige, der nur 1 Talent erhalten hatte, betrachtete Gott als einen harten Mann. Er dachte, es wäre ein harter Mann und er tat nichts mit seinem Talent. Christus befahl, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Schauen wir uns noch ein weiteres Gleichnis an, ein Gleichnis von dem Pfunden in Lukas 19, die Verse 12 bis 27. Lukas 12, hier zeigt es einen anderen Aspekt, wie Gott sein Volk richten wird. Diesmal aus der Zürcher Bibel, angefangen mit Vers 12 in Lukas 19. Er sprach also, ein Mann von vornehmer Herkunft ging in ein fernes Land, um dort die Königswürde in Empfang zu nehmen und dann zurückzukehren. Er rief nun 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Minen und sagte zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Die Bürger seines Landes aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser König wird über uns. Und es geschah, als er im Besitz der Königswürde zurückkehrte, dass er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen ließ, um zu erfahren, was ein jeder damit gemacht hatte. Da trat der Erste vor und sagte in Vers 16, Herr, deine Mine hat 10 weitere Minen eingebracht. Und er sagte zu ihm, recht so, du bist ein guter Knecht. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Da kam der Zweite und sagte, deine Mine, Herr, hat 5 Minen erbracht. Auch zu ihm sprach er, du sollst herrschen über 5 Städte. Da kam wieder ein anderer und sagte, Herr, da hast du deine Mine, die ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchte mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt, und erntest, was du nicht gesät hast. Zu ihm sagte er, nach deinen Worten, nach deinen eigenen Worten, will ich dich richten. Du böser Knecht, du hast also gewusst, dass ich ein harter Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht angelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht dem Wechsler gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen abholen können. Und zu denen, Vers 24, die dabei standen, sagte er, nehmt ihm die Mine weg und gebt sie dem, der 10 Mine hat. Und sie sagten zu ihm, Herr, der hat auch schon 10. Und ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben werden. Dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Diese meine Feinde aber, die nicht wollten, dass ich König über sie bin, führt hierher und macht sie vor meinen Augen nieder. In diesem Gleichnis rief Christus seine 10 Diener und übergab jedem von ihnen 1 Pfund. Er sagte ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Das Wort handelt bedeutet, dass man es gewinnbringend nutzt. In Vers 15 offenbarte Jesus Christus bei seiner Wiederkunft, nachdem er das Reich Gottes empfangen hatte, seine Knechte zur Rechenschaft ziehen wird, um zu erfahren, was jeder damit gemacht hat. Der Fleißigste der 10 Knechte wird kommen, wie wir es gelesen haben, und hat weitere 10 gebracht. Er hat es verzehnfacht. Der Nächste hat es verfünffacht. Aber bei diesem fleißigen Knecht wurde eine große Verantwortung übertragen, weil er bereits bewiesen hat, dass er in der Lage war, die ihm übertragene Verantwortung klug einzusetzen. Der zweite Knecht kam, um seiner Herrn Rechenschaft abzulegen. Er war nicht so fleißig, aber er hat 5 weitere gebracht. Er sollte herrschen über 5 Städte. Ist uns hier etwas aufgefallen zwischen diesen beiden? Christus sagte zu ihm, zu dem ersten, du guter Knecht, zu dem anderen nicht. Aber was wird Christus zu dem Faulen, den faulen Knecht denken? Was wird er über ihn denken? Denjenigen, der Gott als ein harter Mann ansah. Derjenige, der dachte, Gott sei ungerecht. Christus wird diesen faulen Knecht hart bestrafen. Er sagte, warum hast du mein Geld nicht zu dem Wechsler gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit den Zinsen abholen können. Nehmt es ihm weg und gebt es dem, der schon 10 hatte. Die Diener, die dabei standen, hielten dies für unklug, wenn nicht sogar für ungerecht. Wie wir es gelesen haben in Vers 25, sagten sie zu ihm, Herr, der hat doch schon 10 Minen, warum soll er noch mehr bekommen? Aber Jesus wird unmissverständlich klar machen, dass diejenigen, die bereits bewiesen haben, dass sie größere Verantwortung, größere Kompetenz, größere Herrschaft ausüben können, es mehr verdienen und fähiger sind, ihnen soll mehr Verantwortung übertragen werden. Demjenigen, der nur ein Talent hatte und nichts damit anstellte, wurde sein Talent weggenommen und demjenigen gegeben, der 10 Talente hat. Es ist sicher richtig, dass Gott dies tut. Derjenige, der nur 5 Talent hatte, würde es sich sicherlich schwer haben, ein zusätzliches Talent zu verwalten. Als der fleißigste Diener, der bereits bewiesen hat, dass er mehr aus dem Talent gemacht hat, er hat es verzehnfacht. Das Gleichnis vom Talent zeigt, dass Gott von denjenigen, die gleiche Talente oder Fähigkeiten haben, demjenigen mehr belohnt, der seine Talente oder Fähigkeiten am besten entwickelt. Dieses Gleichnis soll nicht zeigen, dass jeder Mensch mit den gleichen Talenten oder Fähigkeiten geboren wird. Es weist lediglich darauf hin, dass diejenigen mit annähernd gleichen Fähigkeiten danach beurteilt werden, was sie aus ihren Talenten machen. Wir haben noch ein Gleichnis, welches wir uns anschauen möchten. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Matthäus 20, angefangen in Vers 1 bis Vers 16. Hier zeigt es deutlich, dass Gott bei der Beurteilung und bei der Belohnung seines Volkes einen weiteren, sehr wichtigen Faktor berücksichtigt. Und es ist der Zeitfaktor. Fangen wir an mit Vers 1, diesmal aus der Zürcher Bibel. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsherrn, der am frühen Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag geeinigt hatte, schickte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere ohne Arbeit auf dem Marktplatz stehen. Und er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Sie gingen hin, wiederum ging er aus um die sechste und neunte Stunde und tat dasselbe. Als er um die elfte Stunde ausging, fand er andere dastehen. Und er sagte zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag hier, ohne zu arbeiten? Sie sagten zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Es wurde Abend, und der Herr des Weinbergs sagte zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis zu den Ersten. Und als die von der elften Stunde kamen, erhielten sie jeder einen Denar. Und als die Ersten kamen, Vers 10, meinten sie, dass sie mehr erhalten würden. Und auch sie erhielten jeder einen Denar. Als sie ihn erhalten hatten, beschwerten sich bei dem Gutsherrn und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Und du hast sie uns gleichgestellt, die wir die Last des Tages und die Hitze ertragen haben. Er aber entgegnete einem von ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Hast du nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten gleich viel geben wie dir. Oder ist es mir etwa nicht erlaubt, mit dem, was mein ist, zu tun, was ich will? Machst du ein böses Gesicht, weil ich gütig bin? Vers 16, so werden die Letzten Ersten sein und die Ersten Letzten. In diesem Gleichnis werden alle Christen mit den Arbeitern in dem Weinberg verglichen. Der Hausherr stellte am frühen Morgen einige Arbeiter ein. Er vereinbarte mit ihnen, jedem einen Denar pro Tag zu geben. Später wurden andere zur dritten Stunde, ca. 9 Uhr, würde ich sagen, eingestellt. Und wieder andere zur sechsten Stunde, ca. 12 Uhr. Andere die neunte Stunde, 15 Uhr, Spätschicht, Stunde. Der Hausherr versprach denjenigen, die zur dritten, sechsten und neunten Stunde eingestellt waren, was recht ist, zu geben. Doch gegen Ende des Tages standen einige immer noch untätig herum. Sie waren nicht eingestellt worden. Also ging der Hausherr am späten Nachmittag hinaus und stellte sie um die elfte Stunde ein. Aber als es an der Zeit war abzurechnen, erhielten diejenigen, die nur eine Stunde oder so gearbeitet hatten, einen Denar, einen ganzen Tageslohn. Diejenigen, die den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag gearbeitet hatten, sahen das, sie waren glücklich. Sie dachten: Wir werden viel mehr bekommen, weil wir den ganzen Tag gearbeitet haben. Aber als der Hausherr kam, um mit ihnen abzurechnen, gab er ihnen nur einen Denar, genau das, was er ihnen zu zahlen vereinbart hat. Aber der Knecht, die früher am Tag eingestellt worden waren, murrten und beschwerten sich, wie wir es gelesen haben in Vers 11. Sie sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Welche Lehre können wir nun aus diesem Gleichnis ziehen? Kommen wir nicht zu früh? Nein, das ist es natürlich nicht. Der Tag, von dem in diesem Gleichnis die Rede ist, steht für die Lebensspanne eines jeden Christen. Einige werden schon früh im Leben in Gottes Kirche berufen, in seinen Weinberg. Früh am Morgen, andere werden mittags berufen, mittlerem Alter. Einige werden erst gegen Ende ihres Lebens berufen, im etwas höherem Alter. Wenn Jesus Christus auf diese Erde zurückkehrt, um jeden Christen nach seinem Werk zu richten, wird er diesen wichtigen Zeitfaktor berücksichtigen. Von denjenigen, die früh in die Kirche Gottes berufen wurden, wird Christus erwarten, dass sie mehr im Dienst Gottes geleistet haben, als diejenigen, die später im Leben berufen wurden. Schauen wir uns an, wie das tatsächlich funktioniert. Gott ruft einige in jungen Jahren zur Umkehr auf. Solche Menschen sind mit wunderbaren Gelegenheit gesegnet, Gottes Wahrheit zu kennen und sie in ihrer Jugend und in ihrem Leben anzuwenden. Solche Menschen sind besser gerüstet, um sowohl ihren Geist als auch ihren Körper richtig einzusetzen, zu entwickeln. Infolgedessen sind sie in der Lage, mehr zu erreichen, als wenn sie Gottes kostbare Wahrheit nie kennengelernt hätten. Das verschafft solche Menschen einen großen Vorteil gegenüber anderen, die in geistlicher Blindheit, in völliger Dunkelheit aufwachsen. Diese geistlich Unwissenden leben in der Regel in vielen Gewohnheiten weiter und tun andere Dinge, die sie verderben. Sie schädigen ihre Gesundheit, ihren Verstand und ihre Persönlichkeit. Solche Menschen mögen, wenn sie später im Leben berufen werden, weder einen so wachen Geist noch einen so aktiven und gesunden Körper haben, wie sie ihn hätten haben können, wenn sie Gottes Wahrheit von Jugend an erkannt und umgesetzt hätten. Lesen wir dazu Prediger 12, die Verse 1 bis 7. Prediger 12, angefangen mit Vers 1, diesmal aus der Luther. Prediger 12, Vers 1, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden, und die Wolken wiederkommen nach dem Regen, zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenig geworden sind, wenn finster werden, die durch die Fenster sehen. Wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt, wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesangs sich neigen. Wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecken sich bläht und die Kabe aufbricht. Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Vers 6, ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Wenn wir dieses Gleichnis von den Pfunden, den Talenten und den Arbeitern im Weinberg zusammenfügen, können wir genau sehen, wie Gott uns beurteilen wird, wenn er uns unseren Lohn gibt. Das Gleichnis von den Talenten zeigt, dass wir nicht gleich geboren werden. Bei der Geburt erhält jeder Mensch andere Talente, andere Fähigkeiten als jeder andere Mensch. Bei der Bekehrung fügt Gott dann geistliche Talente, und Gaben hinzu, die den natürlichen Fähigkeiten eines Menschen entsprechen. Das Gleichnis von den Pfunden zeigt, dass von denen, die gleiche Talente oder Fähigkeiten haben, einige ihre von Gott gegebenen Talente fleißiger einsetzen als andere. Infolgedessen werden sie eine größere Verantwortung im Reich Gottes erhalten. Derjenige, der seine Pfund 10-mal vervielfacht, wird Macht über 10 Städte haben. Wer sein Pfund verfünffacht, der erhält Macht über 5 Städte. Aber das Gleichnis von den Arbeitern zeigt, dass Gott bei der Beurteilung von uns auch andere Dinge als die angeborenen Fähigkeiten berücksichtigen wird. Ein wichtiger Faktor, den er berücksichtigen wird, ist die Zeit, die wir nach unserer Bekehrung hatten, um diese Dinge wirklich anzuwenden. Diejenigen, denen mehr Zeit gegeben wurde, werden dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dass sie mehr überwunden haben und gewachsen sind und dass sie mehr im Dienst Gottes geleistet haben. Gottes Gericht wird ganz und gar gerecht sein. Der Apostel Paulus hat dies sehr gut erklärt. Schlagen Sie mit mir auf, Römer 11, und lesen wir Vers 33. Römer 11, Vers 33. Ich lese es diesmal aus der Neuen Genfer. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, seine Weisheit, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, seine Urteile, wie unerforschlich seine Wege. Gott hat uns nicht nur Unsterblichkeit oder ewiges Leben in seinem Reich versprochen, sondern auch Herrlichkeit und Ehre, je nach unserem Fleiß hier und jetzt. Es ist immer noch so, dass das menschliche Auge noch nicht gesehen, das menschliche Ohr noch nicht gehört und der menschliche Verstand noch nicht die gewaltigen, die weitreichenden, ewigen Segen erfasst hat, die Gott für uns vorbereitet hat. Lesen wir 1. Korinther 2, Vers 9. Diesmal aus der Menge Bibel. Vielmehr predigen wir so, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschen Herz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir bekommen nur einen kleinen Eindruck von diesen Segnungen durch die Tatsache, dass unser Verstand von Gottes Geist erfüllt ist. Schlagen Sie mit mir auf, 1. Korinther 13. 1. Korinther 13 und lesen wir Vers 12. Aus der Luther-Bibel diesmal. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Schlagen Sie mit mir auf Psalm 16 und lesen wir Vers 11. Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Offenbarung 21 und 22 offenbaren auch die Herrlichkeit, die die Heiligen, die dann unsterblich sind, in Gottes ewigem Reich empfangen werden. Aus Gottes Wort geht also klar hervor, dass ein Christ mehr als das ewige Leben erstreben sollte. Er sollte danach trachten, seinem Schöpfer so zu gefallen, dass er ihm aufgrund seines fleißigen Einsatzes einen würdigen Platz in seinem Reich gewährt. Das ist es, was Gott sich wünscht. Er möchte, dass wir viel Frucht bringen. Wenn wir viel Frucht bringen, dann wird er uns dementsprechend mit einer größeren Belohnung für unseren Dienst in seinem Reich segnen. Mose hat es verstanden. Lesen wir dies in Hebräer 11, die Verse 25 und 26. Hebräer 11, angefangen mit Vers 25 aus der Neuen Genfer. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Ja, Mose war bereit, Schmach, Trübsal, Mangel und Demütigung zu erleiden, um in seinem Reich Gottes den verdienten Lohn zu erhalten. Er und die anderen alttestamentlichen Vorbilder starben alle im Glauben, in der festen Überzeugung, dass sie nach ihrer Auferstehung die Erfüllung der Verheißung empfangen würden. Wie Sie dies durchlesen können in Hebräer 11, Vers 13 und 39. Dies können Sie sich später durchlesen. Hebräer 11, Vers 13 und 39. Gott vergleicht das christliche Leben mit einem Wettlauf, wie wir es schon in der Kurzpredigt gehört haben. Viele mögen an dem Rennen teilnehmen. Aber nur einer erhält den Hauptpreis. Auch wenn zahlreiche kleinere Preise vergeben werden. Sicherlich sollte niemand, der etwas auf sich hält, jemals versuchen, den zweiten oder den dritten oder sogar den vierten Platz zu belegen, wenn er in der Lage ist, besser zu machen. Ebenso will Gott nicht, dass wir uns mit dem Zweitbesten zufrieden geben, wenn wir es wirklich besser machen können. Er will nicht, dass wir nach Mittelmäßigkeit streben. Da wir von Gott nach dem beurteilt werden, was wir im Fleisch tun, müssen wir erkennen. Gott vergleicht das christliche Leben mit einem Wettlauf. Viele mögen an dem Rennen teilnehmen, aber nur einer erhält den Hauptpreis, dass wir jederzeit auf ihn schauen und nicht auf die Menschen. Gehen wir zu Kolosser 3 und lesen wir die Verse 23 und 24. Kolosser 3, angefangen mit Vers 23, aus der Neuen Genfer zitiere ich. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. Wir bedenken, dass alle wahren Segnungen sowohl in diesem als auch im zukünftigen Leben von Gott kommen. Dann werden wir unsere Augen auf ihn richten. Gehen wir zu Jakobus 1 und lesen wir Vers 17. Jakobus 1, Vers 17. Diesmal aus der Lutherbibel, Jakobus 1, Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommenen Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Wir werden dann versuchen, ihm zu gefallen, anstatt zu versuchen, dem Menschen zu gefallen. Es ist nicht falsch, Ehre und Gunst von Gott zu suchen. Wir müssen uns immer diese grundlegende Wahrheit vor Augen halten. Gehen wir zu Psalm und lesen wir die Verse zu Psalm 75 und lesen wir die Verse 7 und 8. Psalm 75, die Verse 7 und 8 aus der Luther. Denn es kommt nicht vom Anfang und nicht vom Niedergang, nicht von der Wüste und nicht von den Bergen, sondern Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. Jesus Christus sagt in Johannes 5, gehen wir zurück zu Johannes 5, und lesen wir Vers 44. Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voreinander annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Aber ein Wort der Warnung ist notwendig. Obwohl es richtig und gut ist, Ehre von Gott zu suchen, müssen wir immer daran denken, dass wir sie auf die richtige Weise suchen sollten und nicht um der Eitelkeit willen. Streben wir nach Ruhm und Ehre von Gott, aber werden wir nicht von eitlem Ehrgeiz, Stolz oder Selbsterhöhung erfüllt, denken wir daran, dass es die falsche Art von Ehrgeiz oder Selbsterhöhung war, die Luzifer in Satan, in den Widersacher, verwandelte. Luzifer wollte sich selbst verherrlichen. Er war nicht damit zufrieden, in dem hohen Amt zu bleiben, in das Gott ihn gesetzt hat. Er wollte Gott gleich sein. Lesen wir dies in Jesaja 14. Jesaja 14. Die Verse 13 und 14. Jesaja 14, angefangen mit 13. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Luzifer wollte Gott gleich sein, aber nicht damit zufrieden, als hoher Erzengel zu dienen. Einer von Davids eigenen Söhnen, Absalom, ließ die gleiche falsche Art von Ehrgeiz oder Selbsterhöhung sein Herz erfüllen. Er versuchte, dem Volk Israel zu gefallen, um es von seinem Vater David auf seine Seite zu ziehen. Schließlich gewann er die Unterstützung des Volkes für sich, und es gelang ihm fast, das Königreich seines Vaters zu stürzen. Doch schließlich holten Absaloms Anmaßungen seine Rebellion und Auflehnung ihn ein. Das finden wir im 2. Samuel 15 bis 18. Ein Pfeil, der ihm ins Herz gestoßen wurde, beendete seine Auflehnung und seine Überheblichkeit. Das lesen Sie in 2. Samuel 18, die Verse 9 und 14. Sind wir Christen frei von dieser Versuchung der Selbsterhöhung oder des falschen Ehrgeizes oder Prestige? Die Mutter von Jakobus und Johannes, zwei der Jünger Christi, war von dieser Art von Eitelkeit erfüllt. Dies lesen wir in Matthäus 20, die Verse 20 und 21. Matthäus 20, angefangen mit Vers 20. Wiederum aus der Lutherbibel. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese, meine beiden Söhne, sitzen in deinem Reich, einer zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Jesus Christus musste diese Frau und auch Jakobus und Johannes sagen. Dies lesen wir in Vers 23. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Auch Jesus Christus ist nicht derjenige, der die verschiedenen Personen in die Regierung des Reiches Gottes einsetzt. Das ist die direkte Verantwortung des Vaters. Christus fuhr fort zu zeigen, dass die heidnischen Machthaber ihre Untertanen beherrschen. Vers 25 im selben Kapitel. Vers 25, diesmal aus der Hoffnung für alle. Da rief Jesus alle zusammen und sagte: Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Christus verurteilt solche arroganten, selbstherrlichen Methoden der Herrschaft. Lesen wir dies in 1. Petrus, die Verse 1, 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Angefangen mit Vers 1. Diesmal aus der guten Nachricht. Ich wende mich nun an die Ältesten unter euch. Ich bin selbst Ältester der Gemeinde und ich habe Teil an den Leiden von Christus, wie an seiner Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Deshalb ermahne ich euch: Leidet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten. Kümmert euch um sie nicht, weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. In eurem Verantwortungsbereich führt euch nicht als Herren auf, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirt kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Vers 5: Euch Jüngeren aber sage ich, ordnet euch den Ältesten unter. Überhaupt müsst ihr, das sage ich allen, im Umgang miteinander jeder Überheblichkeit ablegen. Ihr wisst doch, Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Und dann fügt er noch hinzu, in Matthäus 20, Verse 26 und 27. Matthäus 20, angefangen mit Vers 26 aus der Hoffnung für alle. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Christus warnte die Menschen wiederholt davor, sich selbst zu erhöhen. Bei einer Gelegenheit beobachtete er, dass diejenigen, die zu einem Fest geladen waren, sich die wichtigsten Sitze aussuchten. Christus hat die Menschen wiederholt davor gewarnt, sich selbst zu erhöhen. In Lukas 14, Vers 7. Schlagen Sie mit mir auf Lukas 14 und lesen wir Vers 7. Er sprach in einem Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie die ersten Plätze wählten, und sagte zu ihnen. Bei diesem Vers beobachtete er, wie die zu einem Fest geladen die besten Plätze wählten. Er ermahnte sie in unmissverständlichen Worten. Sie sollten, sagte Christus, immer den niedrigsten Platz einnehmen. Es sei denn, sie würden gebeten, eine höhere Position einzunehmen. Dann fügte er hinzu, im gleichen Kapitel, Vers 11, aus der guten Nachricht, Vers 11, denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Wir sollten darauf achten, dass niemand unsere Krone wegnimmt. Dies können wir lesen in Offenbarung 3, Vers 11. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass wir den vollen Lohn erhalten, so wie wir es gelesen haben im 2. Johannes, Vers 8. Wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, nur in Reich Gottes zu gelangen. Wir sollten danach streben, hier und jetzt ein produktives Leben im Dienste Gottes in aller Vollkommenheit zu führen, das Hundertfache zu erzielen, damit wir in Gottes Reich eine größere Position der Verantwortung und des Dienstes erhalten können. Es ist völlig in Ordnung, nicht nur nach dem ewigen Leben, sondern auch nach Lob und Anerkennung zu streben. Wir müssen jedoch immer darauf achten, dass wir nicht danach streben, uns selbst zu erhöhen. Falsches Trachten ist eine Sünde. Wir müssen immer darauf achten, dass wir nicht die Anerkennung von Menschen suchen, sondern Johannes 5, Vers 44. Schlagen Sie bitte auf Johannes 5 und lesen wir Vers 44. Diesmal aus der Elberfelder Bibel, Johannes 5, Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voreinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Was ist ihr Ziel? Reicht es ihnen, einfach nur in Gottes Reich zu kommen? Aber achten wir auf Philipper 2, Vers 33. Lesen wir Philipper 2 und lesen wir Vers 3 aus der guten Nachricht. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Wenn wir alles richtig gemacht haben und mit Auszeichnung bestehen, dann werden wir von Jesus Christus hören: gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Sicherlich werden diese, die Gottes Wort wirklich verstehen, sich nicht damit begnügen, einfach nur in das Gottesreich zu gelangen. Schlagen Sie mit mir auf Hebräer 11 und lesen wir Vers 26. Hebräer 11. Vers 26 aus der neuen Genfer. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Christus hat gesagt, gehen wir zur letzten Bibelstelle, Offenbarung 22. Und lesen wir Vers 12. Offenbarung 22. Vers 12 aus der neuen Genfer. Ja, ich komme bald, sagt Jesus, und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Halten wir uns diese Aussagen vor Augen und dienen wir Gott bis zum Ende unseres Könnens, mit aller Kraft. Wenn wir das tun, werden wir nicht 30-fach nicht hier sein, wir werden auch nicht 60-fach, sondern 100-fach hier oben. Der Weg ist das Ziel.